Hallo, herzlich willkommen im Sumpf der Unkultur, der Kulturlosigkeit oder im Sumpf der Kultur. Und wie nennen wir das? Im Sumpf der Kultur?
Kulturlosigkeit, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können.
Hallo Miranda.
Hallo Felo.
Ja, heute wird es kulturell und deswegen habe ich die liebe Miranda hier, weil, ich sehe schon...
No pressure, ist alles gut.
Die Panik in deinen Augen. Wir sind in den letzten Monaten begeisterte Museumsbesucher gewesen, also ich zumindest, wenn es umsonst war, am Kölner Museumstag und genau. Kölner EinwohnerInnen umsonst da rein durften. Du bist häufiger schon in Museen mal gerne.
Ja, ich bin gerne, sehr gerne in Museen und Ausstellungen.
Ja, heute haben wir auch was dementsprechend Kulturelles vor. Was das wird, erzähle ich euch gleich, aber eine kleine Einleitung aus dem, ein Zusammenhang zu MASH möchte ich auch noch herstellen. Das ist ja das, was ich immer so gerne versuche, von hinten durchs Auge solche abwegigen Folgen irgendwie mit der Serie MASH zu verbinden. Miranda, du bist nicht so vertraut mit der Serie MASH.
Das ist untertrieben.
Also gar nicht. Sehr gut.
Genau.
Das ist keine Voraussetzung, um in diesem Podcast
das
mitreden
war's. Ich
zu
muss
dürfen.
Jetzt gehen.
Ja. Nein, also die Serie MASH, das spielt im Koreakrieg, Militärlazarett im Koreakrieg. Und der Sumpf ist ja bei MASH, in dem MASH, Mobiles Army Surgical Hospital, also Mobiles Militärlazarett. Das ist die Abkürzung.
Das ist eine Abkürzung. Dinge, die ich mich nie gefragt habe, aber mich trotzdem freue, wenn ich eine Antwort dazu bekomme.
Siehste, heute lernst du noch was. Wir haben einen Bildungsauftrag hier.
Sehr gut.
Und der Sumpf, das ist das Zelt, in dem die Hauptfiguren wohnen. Der Sumpf heißt so, weil er innen auch so aussieht. Also so, wie meine Wohnung üblicherweise zum Beispiel gerne aussieht. Sehr unordentlich und chaotisch. Mhm. Und im Sumpf wohnen normalerweise verschiedene Personen. Das variiert so im Laufe der Serie. Manche kommen neu dazu, manche verschwinden aus der Serie. Das ist halt so ein Krieg dann an sich, dass die einen nach Hause versetzt werden, die anderen ins Lager dazukommen. Und im Sumpf hat man hauptsächlich, Hauptfigur ist Hawkeye. Das ist der chaotische Held der Truppe, so dass auch das Zentrum des Sumpfes. In der ersten Staffel waren dann sein Kumpel Trapper, Spearchucker und der Feind im Zelt war Major Burns, der miese, petrige Spielverderber, Frömmler. Das Einzige, was zu der Zeit an Kultur im Sumpf zu spüren war, waren vielleicht die Nackedei-Magazine von Hawkeye und die Bibel von Major Burns. Ansonsten höchstens noch die Schnapsdistille und die Pilzkulturen in den herumliegenden schmutzigen Socken. Hm. Major Burns wird Ende der fünften Staffel versetzt. Das heißt, der Schauspieler hat die Serie verlassen und für ihn kommt ein neuer Feind ins Zelt, in den Sumpf. Und mit diesem neuen Feind zieht auch so etwas wie Kultur in den Sumpf ein. Denn Major Charles Emerson Winchester III., hochwohlgeborener, also nicht Aristokraten, aber sagen wir Patrizier Spross, weil in den USA Aristokratie ja nicht so, ist kein Brite, aber er hat etwas sehr Aristokratisches. Das ist ein Patrizier Spross aus einer reichen Bostoner Familie, sehr kultiviert, sehr schnöselig, sehr arrogant. Und auch obwohl Major Winchester, Charles, im Laufe der Zeit von dem reinen Feind im eigenen Zelt später zu einem eher Familienmitglied heranwächst, zu einer Sympathiefigur. Ist ja in Familien häufig so, die sind zum Teil alle sehr unterschiedlich, finden sich aber trotzdem irgendwie zusammen, ist er am Anfang einfach nur der Gegner, der Widersacher, so der Gegenpart. Und bringt eine Eigenschaft mit, die Major Burns nicht hatte, nämlich die Kultur, und zwar in Form klassischer Musik. Major Winchester besitzt eine umfangreiche Plattensammlung an klassischer Musik und ein Grammophon. Das lag auch daran, dass der Schauspieler David Ogden Stiers, der den gespielt hat, selber klassischer Musiker war. Der hat das französische Horn gespielt und hat selber auch Symphonieorchester dirigiert.
Ja, guck.
Das war schon ein vielseitiges Talent. Und auf die Weise wird man vermutlich auf die Idee gekommen sein, Major Winchester mit klassischer Musik auszustatten. Das ist am Anfang in der Serie immer eher so eingesetzt worden, dass er mit seiner Musik und seinem Drang, bitte allein zu sein, und also er möchte auf Abstand bleiben zu dem Pöbel im Zelt und hat mit dieser klassischen Musik diesen Abstand geschaffen, weil das so ein Fremdkörper war, dass die anderen davon genervt waren. Mhm. Klassische Musik in einer Serie, in einer Comedy-Serie aus den 70ern und 80ern, du kannst dir vorstellen, das war etwas eher Ungewöhnliches zu der Zeit. Und damit hat er eher so seine Außenseiterrolle zementiert. Für mich war das eigentlich immer so ein Punkt, der mir Major Winchester schon direkt von Anfang an ein bisschen sympathischer gemacht hat, weil es eben so eine Außenseiterrolle war durch etwas, was ich persönlich mochte, klassische Musik, und weil es ihn so ein bisschen von den amerikanischen College- oder Highschool-Serien würde man die anderen vielleicht die Jocks nennen, vielleicht sogar die Bullies, die coolen Typen, die mit den Nerds, die selber in einem klassischen Orchester spielen, nichts zu tun haben wollen und die Nerds gerne mal so ein bisschen quälen und triezen. Das ist auch leider ganz häufig so die Rolle von Hawkeye, ein Trapper, später BJ gewesen, dass sie gerade so am Anfang der Serie regelrecht als Bullies aufgetreten sind, die Frank Burns getriezt haben, obwohl Burns ein wirkliches Arschloch war und man auch verstehen konnte, dass er das in Anführungszeichen verdient hat. Mhm. Burns konnte sich nicht wehren, der war einfach vom Charakter zu schwach. Winchester dagegen konnte sich wehren, der konnte Paroli bieten, das war ein sehr viel stärkerer Charakter. Der hat also nicht nur die klassische Musik einsetzen können, um eine Barriere zwischen sich und die anderen zu stellen, sondern hat auch so von seiner Persönlichkeit gegengehalten. Nun ist es aber so, dass er im Laufe der Zeit immer mehr Sympathie gewonnen hat und dann hat auch seine Vorliebe für klassische Musik wurde dann irgendwann auch anders eingesetzt. Also es gab sehr viele tatsächlich sehr schöne Momente mit Charles und seiner Vorliebe für Musik, wenn er zum Beispiel einem Soldaten, dem er ganz stolz sagt, er hatte also einen Patienten, dem er nach der Operation an sein Bett kommt und ihm stolz davon berichten will, dass er in einer großartigen Operation, denn Charles ist natürlich auch noch ein begnadeter Chirurg, wie im Gegensatz zum Major Burns, der ein entsetzlicher Stümper war und mehr Opfer gefordert hat als die koreanische Armee.
Ich habe es verschlimmbessert.
Mhm. Also da haben sie dann mit Charles jemanden dazu geholt, der im OP-Saal den anderen auch ebenbürtig ist, was auch eine sehr schöne Abwechslung war, muss man sagen. Und nun gab es dann zum Beispiel eine Stelle, in der Charles einem Patienten mit einer aufwendigen Operation das Bein retten konnte, obwohl das eigentlich jeder andere schlichtweg amputiert hätte, gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Charles rettet das Bein, geht zu dem Patienten, sagt ganz stolz, ich habe das geschafft, Sie können wieder gehen. Und der Patient sagt, ja, aber was habe ich davon? Ich bin Pianist, meine rechte Hand ist nichts mehr zu gebrauchen, die ist ohne Gefühl. Und Charles fällt auf, er hat eigentlich das Falsche operiert und ist tief erschüttert, weil er feststellt, der andere ist wirklich Konzertpianist.
Wow.
Und das trifft ihn dann. Und in dieser Folge gibt es eine große A-Geschichte um eine Riesenparty, die gefeiert werden soll, damit die Moral im Camp hochgehalten wird. Und während draußen diese Riesenparty steigt, sitzt am Ende dieser Folge Charles mit dem Patienten leeren Offiziersmesse vor dem verstimmten Piano und hat es geschafft von, ich glaube, Berlioz, ich hoffe, es war Berlioz, ich habe es mir leider nicht notiert, eine Partitur aufzutreiben. Wir befinden uns in den 50er Jahren im Koreakrieg. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, eine Partitur aufzutreiben für linkshändige Klavierstücke, die Berlioz für einen einhändigen Pianisten geschrieben hat. Und um ihm zu sagen, geben Sie sich nicht auf, Sie haben da eine große Gabe, Sie können etwas, was ich gerne könnte. Ich bin ein brillanter Chirurg, dessen bin ich mir bewusst. Aber das, was Sie können, das werde ich nie können. Ich kann zwar jeden Ton, jede Nuance in jedem klassischen Stück heraushören und genießen, aber ich werde nie so gut sein können, dass ich das, was Sie können, auch nur ansatzweise spielen. Sie können mit dieser einen Hand besser Klavier spielen, als ich das jemals könnte. Und selbst wenn Sie jetzt nicht mehr Konzerte geben können, dann können Sie unterrichten, dann können Sie dirigieren. Ihr Talent ist noch da, hören Sie nicht auf. Und er redet dem so zu, dass der andere sich hinsetzt und mit diesem verstimmten, scheppernden Piano, das da in der Bar steht, diese Stücke spielt. Während draußen die große Party abgeht, sitzt Charles da in dieser kleinen, stillen, in diesem kleinen, stillen Glück und hört dem Patienten zu, wie er Klavier spielt. Das sind so ganz große Momente. Man erwartet bei so einer Comedy-Serie eigentlich gar nicht. Auf Kabel 1 wird die immer noch mit, oder wurde und heute, ich weiß nicht, wo das läuft, ich glaube Tele 5, immer noch mit Ein Käfig voller Helden zusammengespielt. Das so vom Niveau her der unterste Bodensatz.
Ah, okay.
Er ist. Und MASH ist einfach eine ganz andere Kategorie. Es gibt noch eine schöne Stelle und die möchte ich tatsächlich noch erzählen und dann können wir uns um das kümmern, weswegen wir eigentlich hier sind. Aber du hast jetzt nicht gehört, weil ich hier kein Soundboard dabei habe. Wir sind ja hier schön draußen unterwegs, man hört es vielleicht in den Umgebungsgeräuschen. Aber unsere Zuhörenden hatten wahrscheinlich gerade das Vergnügen, eine von mir gespielte Interpretation eines Stücks Mozart zu hören. Klarinetten, Quintett, Köchelverzeichnis, Nummer so und so. Ich habe es leider vergessen, mir aufzuschreiben. Das ist eines der vielen, vielen Stücke, die in MASH zusammen mit Charles assoziiert werden, die da gespielt werden. In der allerletzten Folge, das ist eine Goodbye, Farewell and Amen, das ist eine sehr, sehr lange Folge, es ist ein, ich glaube, zweistündiges oder eineinhalbstündiges Special, in dem dann auch der Koreakrieg beendet ist und alle wieder nach Hause fahren. Na, was ist das Flugzeug? Flugzeuge sind bei Outdoor-Aufnahmen auch, gehören auch mittlerweile dazu.
Doch auch schön.
Es gibt da eine Geschichte, ein Panzer, dessen Panzerfahrer verletzt ist und die Kontrolle verloren hat, kommt ins Lager gerollt und schafft es, die Latrine platt zu machen.
Mm.
Ausgerechnet. Das Wichtigste von allem.
Der Trösch.
Und bis eine neue Latrine gebaut ist, müssen alle Leute im Lager erstmal ins Gebüsch gehen. Und bei einem solchen Toilettengang im Gebüsch stöbert Charles eine Gruppe feindlicher nordkoreanischer Soldaten auf, die sich ihm ergeben, während er da mit runtergelassener Hose im Gebüsch sitzt. Es stellt sich heraus, meine Güte, was passiert hier?
Da müssen wir gleich mal drüber reden, über den Handykonsum in Parks.
Unglaublich. Eine Gruppe von jungen Leuten, alle mit Handys, spaziert gerade an uns vorbei. Die haben irgendeine Mission. Das sieht hier gerade so danach aus.
Ja, guck mal, die zwei da hinten haben auch tippen irgendwie völlig hektisch auf ihren Handys rum. Gibt es Pokémon noch? Mal ganz im Ernst. Hängen die alle hier, die irgendwas tun die doch hier.
Das ist gut möglich. Auf jeden Fall, die Soldaten, die Charles aufstöbert, stellen sich als eine Musikkapelle heraus, als eine Militärmusikkapelle, die ganz schlechte, schiefe Musik spielen, also ungefähr so vergleichbar mit dem, was ich da jetzt gerade verbrochen habe. Und Charles ist genervt von denen und er findet das Gequäke und Getröte ganz schrecklich, was sie da fabrizieren, weil das seinen musikalischen Geschmack wirklich beleidigt. Bis einer der Musiker ein paar Stücke von Mozart, nämlich aus diesem Klarinettenquintett, anstimmt.
Ja.
Und daraufhin schöpft Charles eine gewisse Hoffnung und verbringt die nächsten Wochen, während diese Soldaten im Kriegsgefangenenlager, das zu der Zeit auch dann sich im MASH-Lager befindet, mit dieser, na, das ist aber laut, lass uns mal kurz vorbeiziehen. Beim letzten Mal haben wir da ein Fressspiel draus gemacht. Jedes Mal, wenn ein Flugzeug über uns weggezogen ist, haben wir einen Keks gefressen.
Verstehe.
Man könnte ein Trinkspiel draus machen. Na, wo fliegt denn der lang? Auf jeden Fall hat Charles die nächsten Wochen damit verbracht, dieser koreanischen Musikkapelle dieses Stück Mozart einzustudieren, mit denen dieses Stück einzustudieren. Und gerade als sie schon fast so weit waren, dass er halbwegs annähernd mit ihnen zufrieden war. Also das sind wirklich Szenen, wo er wütend ist, die Geduld verliert, wo man merkt, er ist als Dirigent, wo es auch David Ogden Stiers seine Dirigententätigkeit noch mal richtig zur Geltung kommen lassen konnte. Gerade als sie soweit sind, werden die Kriegsgefangenen abgeholt, in ein anderes Lager verlegt oder einen Kriegsgefangenenaustausch. Und das
wird aufgeführt.
Wie aufgeführt. Und Charles möchte das natürlich gerne verhindern. Die sind noch nicht so weit. Das sind auch keine richtigen Soldaten. Das sind Musiker. Lassen Sie doch da. Und nichts ist, sie werden abtransportiert. Er schaut ihnen hinterher und sie muss zusehen, wie sie ihm ein Abschiedsständchen bringen. Von dem Gefangenentransport, von dem Lastwagen, von der Ladefläche runter spielen sie nochmal. Di da, di da, da da, di da, di da, di da, di da, di da, da, di da, di da, di da, di da. Also all das ungefähr genauso schief, aber er ist sehr gerührt. Damit endet die Geschichte natürlich nicht, denn es kommen kurze Zeit danach neue Verwundete ins Lager und er muss feststellen, dass seine Kriegsgefangenen, seine Kapelle unter den Verwundeten sind. Und nicht nur unter den Verwundeten, die sind alle unter den Toten. Er kann sie nicht retten. Und es erschüttert ihn. Das macht ihn fertig. Er sagt, das waren keine Soldaten, das waren Musiker, die hätten nicht sterben müssen. Wie kann sowas passieren? Und Charles, der es bis zum Schluss schafft, auch bei aller Sympathie, die diese Figur aufgebaut bekommt und die er auch so in dieser Gruppe erfährt, also die seine ehemaligen Gegner und Zeltgefährten sind am Ende seine Freunde geworden und er ist mit ihnen Freund, aber er ist immer noch der Bostoner Schnösel. Er steht immer noch über den Dingen. Das hält er bis zum Schluss durch und ganz am Ende, als sich alle verabschieden, die Friedensverhandlungen sind unterzeichnet und sie feiern eine große Abschlussveranstaltung und alle sagen, was sie jetzt vorhaben nach dem Krieg, wenn sie nach Hause kommen, dann sagt er auch so ganz gefasst, ja, wenn ich nach Hause komme, nach Boston, wird alles nach Plan verlaufen. Meine Karriere, meine Familie, alles so, wie es ist. Chirurg in einem großen Krankenhaus und mein Leben wird genauso weiter verlaufen wie vor dem Krieg. Mit einer Ausnahme, die Musik war immer ein Zufluchtsort für mich und das wird nie wieder so sein. Das werde ich immer für immer verloren haben. Und du hörst vielleicht, an der Stelle habe ich immer einen dicken Kloß im Hals. Einfach weil David Ogden Stiers das auch so echt rüberbringen konnte. Da steckt alles Gefühl drin, dass er wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich so empfunden haben muss, die Vorstellung, dass die Musik ihm genommen werden könnte, wäre für den Schauspieler wahrscheinlich genauso schlimm, wie das für Charles war. Und auch für mich war das immer eine ganz eigenartig schlimme Vorstellung. Es gibt so viele größere Dramen, die da in dieser Serie passieren durch den Krieg, die man erzählt bekommt. Aber dieses kleine Drama, dieses vergleichsweise kleine Drama, dass jemand seine Liebe zur klassischen Musik verloren hat durch den Krieg, dass für den nie wieder die Musik dieser Trost sein wird, die sie vorher war, das hat mich immer ganz tief getroffen. Und das ist so eine der schönen Geschichten, die ich persönlich mit dem bisschen Kultur in Verbindung bringe, dass Major Charles Emerson Winchester, der Dritte aus Boston, in den Sumpf gebracht hat. Ja. Und heute versuchen wir auch etwas Kultur hier in den Sumpf zu bringen. Und weil wir ein Audio-Podcast sind, machen wir das Nächstliegende. Wir reden nicht über Musik, sondern über bildende Kunst, weil wir könnten es uns ja auch einfach machen.
Richtig.
So, und jetzt habe ich erstmal genug geredet. Jetzt bist du dran, Miranda. Sag uns doch mal, wozu wir zu diesem Zweck hier eigentlich gerade, also wo wir hier gerade sind und was wir uns genau zu diesem Zweck kulturmäßig, der kulturellen Steigerung vorgenommen haben. Müssen
wir uns ja anschauen. Ja. Wir sind im Stammheimer Schlosspark. Der ist rechtsrheinisch im Norden von Köln. Und ist ein kleiner, beschaulicher Park mit viel Bäumen und viel Grün und viel verstreuten Kunstwerken, die da drin aufgestellt sind. Also laut Lageplan müssten es 76 Kunstwerke sein, die wir uns hier angucken können. An jedem Kunstwerk, das hier so zwischen den Bäumen steht oder in den Bäumen hängt, gibt es dann noch ein passendes Infotäfelchen dazu. Oder man kann einfach nur genießen, dass man hier ein bisschen mehr Ausblick hat als in jedem anderen Park.
Das ist einer von zwei Skulpturenparks in Köln. Der andere ist ein Stück weiter südlich am Rhein, linksrheinisch, in der Nähe vom Zoo. Den kenne ich jetzt ganz gut, da war ich schon häufiger. Und hier war ich tatsächlich bislang noch nie. Und deswegen hat mich das auch schon gereizt, mal hierher zu kommen, obwohl die Fahrradstrecke, und heute ist es recht heiß, sich echt hingezogen habe, einfach weil es eine Strecke ist, die ich sonst nie fahre. Sonst wäre mir das wahrscheinlich nicht so lang vorgekommen.
Aber sie ist sehr schön. Sie führt nämlich genau am Rhein entlang.
Ja.
Und ich glaube, man kann sogar, bis man an die Grenzen des Bayerwerks stößt, kannst du hier den Rhein lang fahren.
Das ist schön.
Und wenn du einmal drumherum fährst, landest du im Japanischen Garten, falls du möchtest. Aber Hyknimi, ne? Nicht, dass du denkst.
Heute nicht mehr. Ja, nee, ich verstehe schon. Nee, da war ich tatsächlich noch nie. Ich bin, wenn ich am Rhein eine Radtour Richtung Norden mache, dann bleibe ich immer auf der linken Seite, damit ich da nicht mit den Bayerwerken in Konflikt gerate. Ja. Aber es wäre mal schön hier auf der Seite. Ich glaube, zum letzten Mal bin ich einfach nur dieses Stück am Rhein, rechtsrheinisch, an dem ich heute lang gefahren war, vor 20 Jahren gefahren.
Oh, gucke. Naja, ich habe ja vorher in Mülheim gewohnt. Das war ja direkt am Rhein, deswegen kenne ich die Strecke hier ein bisschen mehr. So, ich halte mal kurz das Mikro ein bisschen zu, weil ich muss jetzt brüllen, weil ich muss mal fragen. Entschuldigung?
Ja.
Eine Frage. Wir sehen hier so viele Leute mit den Handys hoch und runter laufen. Was spielt ihr?
Pokémon.
Ja,
Pokémon, 10 Punkte für mich. Yay. Okay. Ich habe gedacht, das wäre ausgestorben, aber nein.
Nee. Gar nicht. Immer noch von jung bis hochalt.
Okay.
Das gespielt.
Toll.
Ja, gut, dann viel Erfolg dabei. Ja,
danke.
Und danke für die Auflösung des Rätsels. Man spielt noch Pokémon.
Man spielt noch Pokémon.
Glaubst du? Weil wir eigentlich dachten, Menschen gucken sich hier Kunst an, aber stattdessen laufen wir die ganze Zeit schon Menschen in ihre Handys starrend auf und ab. Und das Rätsel-Lösung ist also Pokémon.
Das erste Grüppchen junger Leute, die hier mit ihren Handys rumliefen, die haben möglicherweise auch Pokémon gesammelt, aber die sind eigentlich nur hier durch den Park, um sich ein lauschiges Plätzchen zu suchen, um sich ein Tütchen zu drehen. Was ja vollkommen...
Genau, es lässt sich hier alles kombinieren.
Lässt sich alles schön kombinieren. Ganz legitim. So, ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und schauen uns jetzt an, was es hier so zu sehen gibt. Versuchen uns nicht in unseren Mikrokabeln zu verheddern.
Zu verheddern, genau. Was du übrigens nicht erwarten solltest, ist, dass du hier irgendwo ein Schloss siehst. Das gibt es nämlich nicht mehr.
Echt nicht mehr?
Nee, das wurde im Zweiten Weltkrieg in Teilen weggebombt und danach komplett abgetragen. Und deswegen gibt es hier kein Schloss mehr zu sehen.
Ach ja, richtig, du hast dich ja ein bisschen schlau gemacht.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht.
Ja, dann erzähl doch mal, bevor wir.
Ich habe mich völlig von Hölzchen auf Stöckchen und ich bin völlig begeistert, was ich gestern alles gelernt habe. Also abgesehen von divers vielen Rittern, die hier rumhängen und Freiherren und Fürsten und hast du nicht gesehen. Am Ende des Tages gab es irgendwann den Freiherr Franz Egon Graf Fürstenberg Stammheim.
Ui.
Und der hat das Schloss 1826 übernommen. Und der hat dann irgendwann gesagt, ich will einen Garten haben. Und hat dann einen berühmten Gartenbauer oder Gartenplaner engagiert, hier so einen Schlosspark hinzubauen. Und was wir als, guck mal, es ist grün und hat Blätter, Spezialisten nicht erkennen, ist nämlich, wie viele exotische Sträucher und Gehölze hier stehen und was für fantastische Bäume, die man damals gar nicht so hatte und so. Liegt aber auch daran, dass der Architekt von hier auch klüngeln konnte mit dem Volksgarten der Stadt Köln, weil der Besitzer da die Ausbildung damals gemacht hatte bei dem Gartenarchitekten, der hier zuständig war. Und genau, und dann hat er hier nämlich irgendwie diesen Schlosspark bauen lassen und der war auch eh ein großer Förderer von Kunst und Kultur, der Franz Egon.
Der Franz Egon, der
hat sich gekümmert, der hat auch sonst ganz viele verrückte Sachen gemacht, es war die Zeit der Romantik und der hat nämlich zum Beispiel in Remagen eine Kapelle oder so, sogar eine ganze Kirche bauen lassen. Also er wollte die eigentlich renovieren, dann haben sie festgestellt, oh, ist ganz schön kaputt, naja, machen wir halt neu. Der hat in Altenberg den Dom mit renovieren lassen. Und der war dann auch im Dombauverein aktiv. Die sind nämlich erst in dieser Zeit auf die Idee gekommen, sag mal, soll man nicht mal den Dom fertig bauen? Der steht hier so die ganze Zeit rum ohne Türme. Was machen wir denn damit?
Ja.
Und er hatte sich dann halt mit engagiert, weil in der Romantik ja aufkam, wir möchten uns wieder um Vergangenes kümmern und um Gott und so. Sehr gläubiger Mensch auch. Genau, da war der sehr aktiv. Das war,
ganz ja, der Kölner Dom ist eine der längsten Baustellen, sogar für Kölner Verhältnisse eine der längsten Baustellen.
Ja, ja, ja. Und ich habe dann halt auch gelesen, also auch ganz witzig, wenn man dann so liest, welche Personen damit involviert waren, die man sonst nur von Straßennamen kennt. Also der Herr Boisseret war zum Beispiel auch im Dombauverein. Die waren halt alle Buddies irgendwie. Der hat ja auch eine Straße am Rathenauplatz. Einer mit im Dombauverein war der Herr Farina von dem Duftmuseum. gegenüber vom Wallraf-Richartz-Museum.
Ah, guck mal, da war ich noch nicht drin. Aber
und dann gab es noch den dritten, den Herrn Reichensperger. Den kennen wir ja vom Platz.
Vom Platz, ja, ja.
So.
Welcher ist denn das nochmal? Ich habe so einen Straßennamengedächtnis.
Am Amtsgericht an der, wie heißt sie, Amsterdamer Straße, die Verlängerung, vom Ebertplatz aus Richtung Norden.
Ja, ja, kenne ich. Das ist, da habe ich mal einen Bunker besichtigt.
Oh, auch gut.
Das ist spannend. Also wenn du mal am Tag des offenen Denkmals die Möglichkeit hast, da am Amtsgericht den Bunker zu besichtigen, kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich, wirklich sehr geil.
Ja, ich kenne nur den Bunker an Kalkpost, da an der Bahnstation. Ah. Die Bahnstation an sich ist nämlich ein Bunker.
Okay.
Auch völlig verrückt. So, genau. Die waren dann nämlich alle mit beteiligt und dann haben die auch Sponsoren gesucht und haben irgendwie den Herrn Goethe mal angeschrieben und mit dem haben sie dann in Darmstadt auch überhaupt erstmal die Pläne zur Front des Doms wiedergefunden. Die waren nämlich auch weg.
Oh ja.
So, und dann haben die hier halt hier den Park gebaut und irgendwann ist aber irgendwie die Familie ausgestorben und dann haben sie das halt der Stadt übergeben, der Stadt Köln und zwischendurch, nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann die Bayer AG und hat gesagt, das ist aber schön hier. Da bauen wir ein Pensionärsheim hin. Und das gibt es da vorne noch. Das ist ein völliger Lost Place, das Ulrich-Haberland-Haus. Da hatten die irgendwie 100 ihrer Pensionärinnen wohnen, die halt Single waren, die dann sonst zu Hause keinen hatten. Das hat sich dann aber auch irgendwie nicht sehr lange gehalten. Dann gab es da mal eine Zeit lang ein Studentenheim hin. Aber nachdem du ja festgestellt hast, wie lang ungefähr der Weg ist von der Stadt bis hierher, das wurde jetzt nicht so gut angenommen.
Ja,
also 2001 haben die das Ding zugemacht und seitdem steht das brach. Und es ist völlig traurig. Aber dadurch, dass das unter Denkmalschutz ist, wird es halt sehr viel Geld kosten, das wieder renovieren zu lassen.
Ja, das ist leider auch etwas, was in Köln sehr nicht unüblich ist, dass solche Dinge nicht so gut gepflegt sind.
Genau. Mhm. So, und das also in Kürze zu dem Park, der Skulpturenpark selber, den gibt es wohl irgendwie seit 2002, dass die sich dann hier überlegt haben, wir bauen hier ein paar Skulpturen hin. Und guck mal, die keine Handys in der Hand haben, die sind offensichtlich an einer Führung beteiligt durch den Skulpturenpark.
Wir könnten sind jetzt auch einfach ein paar Generationen älter.
Ja, das stimmt.
Ich glaube auch, die würden wahrscheinlich keine Pokémons jagen. Ich muss mal meine Eltern bei Gelegenheit fragen, das ist ungefähr die Generation, ob die schon mal Pokémons gejagt haben. Meiner Mutter würde ich es zutrauen.
Die führt wahrscheinlich heimlich irgendwelche Bestenlisten und du unterschätzt die völlig.
Total.
Ja gut, aber vielleicht, wenn wir den einfach hinterher schleichen, müssen wir gar nichts mehr sagen, sondern können das einfach aufnehmen, was Onkel erzählt. Okay, du sagst, wir müssen selber ran.
Wir haben hier einen selbstständigen Bildungsauftrag.
Unbildungsauftrag,
einen
gut.
Einen Verschleierungsauftrag.
Dann lass uns mal verschleiern.
Genau. So, wir haben von der Parkleitung die Erlaubnis bekommen, Fotos zu machen und auch die Erlaubnis, diesen Podcast aufzunehmen. Das wäre nämlich in dem anderen Skulpturenpark nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Da hatte ich auch schon mal nachgefragt, beziehungsweise da gibt es Fotografierverbote. Hier dürfen wir Fotos machen und versuchen, das mit wenn wir es hinkriegen, mit Nummern oder Beschreibungen hier im Podcast zu sagen, welche Skulpturen das sind, dass wir dann die Fotos im Blog www.der-sumpf.de abbilden, dass ihr sehen könnt, was wir uns da anschauen. Ansonsten müsst ihr euch jetzt einfach auf unsere Beschreibungen verlassen. Wir fangen jetzt mal hier am Haupteingang an. Der ist nämlich jetzt hier gerade. Wir sind allerdings schon nach drinnen gegangen, wo es ein bisschen schöner ist hier, als draußen auf der vollgeschmierten Straße rumzustehen in der Sonne. Aber wir gehen mal kurz vor den Eingang.
Vollgeschmiert, vielleicht ist das auch Kunst.
Das ist Kunst, ja, es sieht nach Kunst aus. Das ist irgendein ein Baum. So, jetzt schauen wir mal. Einmal umdrehen. Löwen sehen wir hier, die sehr ernst und würdevoll dreinblicken.
Die würde ich jetzt aber auch gar nicht der neueren Kunst, sondern wahrscheinlich
noch. Das sind ältere Kunst, aber ich mache trotzdem mal ein Foto von denen, weil sie so würdevoll ausschauen und also richtige Gesichter haben. Die sehen eigentlich nicht wie Löwen aus, sondern eher wie Menschen.
Ach, findest du, ich habe schon schlechtere Löwen gesehen.
Es sind gute Löwen, also vom Körperbau her auf jeden Fall Löwen, aber stell dir mal den rechten an, das ist definitiv kein Löwenkopf, das ist ein Menschengesicht.
Ja,
das sieht ein bisschen aus wie diese
Serie. Ich an einem Sonntagmorgen.
Oder das, oder kennst du noch Die Schöne und das Biest, diese, nicht der Disney-Film, sondern diese 80er-Jahre-Serie?
Es gab da eine Serie zu?
Ungefähr so. Sieht das Biest aus. So. Mal schauen, jetzt gehen wir mal hier rechts. Da sehen wir eine kleine Gruppe Holzfiguren. Schauen wir mal. Ich werde mal nebenbei versuchen, Fotos zu machen, ohne dass das alles sehr stört. Keine Ahnung, ob das klappt. Holzskulpturen haben ja natürlich immer sowas an sich, die verwittern mit der Zeit. Das macht ja auch so eine Skulptur dann aus. Der wird hier also auch schon eine Weile dastehen. Vater mit Kind auf den Schultern. Es wäre jetzt schön, wenn wir jetzt hier ein Schild hätten.
Ich glaube, bei der Fahrradfrau da hinten ist ein Schild.
Bei der Fahrradfrau ist ein Schild, okay.
Also wir haben hier verschiedene Holzskulpturen. Ich sehe eine Skateboarderin, eine Frau auf einem Fahrrad, Menschen mit Schutzbrillen. Ach, das sieht aus wie Künstler selber, die vor ihren Holzskulpturen stehen, als Holzskulptur.
Oh ja, ich habe das Gefühl, da ist was
da
abgebrochen.
Da fehlt die Kettensäge dazu, ne? Das
könnten Kettensägen-Künstler sein.
Ja, ja.
Da mache ich auch mal ein Foto von. Ja, ja, ich kenne das tatsächlich aus Wanderungen in der Rhön. Da ist das auch sehr gerne, sehr verbreitet. Da gibt es auch einen Künstler oder Künstlerin, der aus den übrig gebliebenen Holzstümpfen, wenn da Holz gefällt wird, Holzskulpturen macht, aber das aus Kettensägen. Aber das hier, finde ich, ist nochmal eine andere Kategorie. Die sind hier etwas realistischer, das sind halt Stadtbilder, Stadtfiguren, würde ich mal so sagen.
Ich hab ja mal zwei Schnitzkurse gemacht, tatsächlich, also Holzskulpturen. Schnitzkurse. Das ist gar nicht so einfach, dreidimensional wieder zu denken. Also man ist ja sehr gut darin zu zeichnen und Konturen zu zeichnen und so. Wenn du dann aber dir überlegen musst, wenn es von vorne hier die Nase ist und hier das Kinn und der Mund und die Ohren, das dann halt auf den Seitenblick zu übertragen und zu überlegen, was liegt jetzt weiter vorne, was weiter hinten. Toll fand ich das. Das hat einen nochmal richtig rausgefordert. So, Peter Nettesheim ist denn wohl der passende Künstler dazu?
Skulpturengruppe und das ist die Nummer 1. Na? Ja, ich hatte mich für einen Töpferkurs eingetragen, also eigentlich kein Kurs, es war so eine offene Töpferstunde und leider kam es nicht dazu. Sonst hätte ich das jetzt auch schon mal berichten können, wie so meine Ausflüge in die Dreidimensionalität ausgesehen hätten. Was haben wir denn hier? Die Nummer 2. Kubikmeter Poesie von Mario Lange. Sieht aus wie ein Termitenhügel, ein nicht ganz so hoher.
Ja, das wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen.
Na, was will uns der Künstler damit sagen? Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Aber es ist wirklich einfach ein Stück Erdhügel. Es sieht wirklich aus wie ein abgebrochener und oben abgerundeter Termitenhügel. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Ding tatsächlich einen Kubikmeter darstellt. Naja.
So, warte, lauf nicht weiter. Wir sind verkabelt miteinander, deswegen müssen wir wie in einem Film über Menschen, die gemeinsam flüchten oder sowas, weißt du, die vielleicht noch mit Handschellen verbunden sind. Es gibt doch da divers viele Filme zu. Sie haben den QR-Code erfolgreich gescannt. Das ist schön. Werbung überspringen. Und nu? Was ist ein Kubikmeter? Die Antwort scheint leicht. Eine Volumeneinheit, die auf einmal einen Meter beruht. Soweit die Theorie. Möchte man diesen Kubikmeter aber raumplastisch und mathematisch absolut exakt darstellen, so stößt der Perfektionist schnell an seine Grenzen. Durch das verwendete Material und seine Oberflächenbeschaffenheit ergeben sich Ungenauigkeiten. Von diesen Überlegungen ausgehend macht Mario Lange aus dem Problem eine Tugend. Sein Kubikmeter Poesie tut gar nichts erst so, als wolle er den theoretischen Idealzustand erreichen und weicht direkt mit seinen Kantenlängen von 1,51 mal 1,51 mal 1,51 Metern davon ab. Hä? Das war vielleicht mal, als sie das aufgestellt haben. Also, das verwendete Material Lehm ist ebenso denkbar ungeeignet, die angesprochene Exaktheit zu erreichen. Und so bröselt das Ideal dahin.
Das ist unsere Skulptur denkbar ungeeignet. Das ist die Symbolkultur.
Ich mag den Satz, so bröselt das Ideal dahin.
Ich mag denkbar ungeeignet. Das ist genau das, was wir hier machen. Denkbar ungeeignet. Bröselt, ja.
Ja, genau. Also das ist,
Die Vergänglichkeit.
Das ist die Kubikmeter-Poesie. Ex-Kubikmeter.
Meine Güte, haben wir wieder was gelernt.
Ja, also man muss ja sagen, wenn schon die Pandemie ja nichts gebracht hat außer Ärger, QR-Codes sind auf jeden Fall wieder aufgelebt und machen das Leben schöner.
Das stimmt. Ich bin immer noch nicht so weit, automatisch den QR-Code zu scannen. Aber in, sagen wir mal, einem von 10 Fällen fällt mir es dann auch auf. Gut, dass es dir diesmal schneller aufgefallen ist. Nummer 4 ohne Titel, Eva Hermanns und Clemens Jung. Und das ist eine Steinskulptur, eine Schleife, so ein bisschen was von so einer Möbius-Schleife, nur nicht ganz, also eigentlich hat es gar nichts von einer Möbius-Schleife, aber das ist das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kommt.
Ja, eine verunglückte Möbius-Schleife. Eine
verunglückte.
Ist aber tatsächlich, zwei Stränge verbinden sich miteinander und scheinen wie in einem Tanz, einer Choreografie und reagieren aufeinander. Wer verspürt Lust, sich dem gemeinsamen Tanz der Formen anzuschließen?
Och ja.
Ach ja, nö, ne?
Nö.
Ich verspüre da jetzt auch gerade so nichts.
Wollen wir dahinter zu diesen Dingern gehen? Ich finde, die sehen jetzt sehr
nach. Diese Telegrafendinger?
Ja. Gut, gehen wir mal, schauen wir mal, was da hinten steht.
Also im Abstand von ein paar Meter stehen hier Pfähle, dünne Pfähle und haben wie früher Telegrafenmasken zwei Ärmchen.
Ah, ups.
Und oben auf der Spitze sitzt aber eine Silhouette des Kölner Doms obendrauf.
Ja, sowas schreckt mich tatsächlich immer sehr ab, weil ich so sehr ich Köln mag, aber so diese Kölsch-Kunst, die immer den Kölner Dom mit drin haben muss, finde ich immer ein bisschen zu plump.
Anbiedernd, ja.
Anbiedernd, das ist das Wort. Red Circle von Stefanie Seitz-Kupferer, die Nummer 3.
Ach, das ist das, was hier im Wald hängt.
Ach nee, da. Genau, das ist gar nicht das. Das ist das. Ja, das ist, oh, das, das ist doch, das ist schöner. Entschuldigung, Frau Salz-Kupferer, ich nehme alles zurück. Ich bin sehr angetan von Ihrem roten Kreis. Das ist ein rotes Netzgeflecht aus roten, starken Stricken. Hat ein bisschen was von einem Spinnennetz, aber es ist wie ein Geflecht ineinander greifender Kreise und Maschen mit einem großen Loch. Also eine dicke Fliege könnte in der Mitte durchfliegen. Und ich mag das, das ist rot. Rot im Wald. Also es wird hier schön mit der Umgebung gespielt, mit den Bäumen in der Umgebung. Das fühlt sich eigentlich ganz interessant ein, finde ich.
Hat auch ein bisschen was von so Blütenblättern, wie die ja. einzelnen Segmente miteinander verknotet sind.
Ja, das stimmt. Das
finde ich gut. Meine zweite Assoziation wäre jetzt Minigolf. Kennst du das, wenn man so ab so Loch 12 oder so, wenn es dann so ein bisschen weiter weggehen soll und man so ein bisschen draufhauen muss, dass man in so ein Netz reintreffen muss?
Ja, 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 ja.
Entschuldigung, Frau Salz-Kupferer, für meine Assoziation zu Minigolf. Aber,
wir müssen da jetzt durch. Wir haben die Erlaubnis. Wir dürfen sowas sagen. Ich habe lange nicht mehr Minigolf gespielt, aber ich erinnere mich, dass ich auch da sehr schlecht drin war. Das gab also einen Grund.
Ich liebe Minigolf spielen und ich gewinne gerne dabei.
Kannst du das auch?
Ich bin ganz gut. Ja? Ich erinnere mich gerne daran, dass einer meiner Kontrahenten am Ende des Spiels mal seinen Zettel aufgegessen hat vor lauter Wut, weil er nicht so gut abgeschnitten hat. Liebe Grüße an Flo an dieser Stelle. Genau, und das letzte Mal war ich irgendwie vor ein paar Wochen Indoor-Schwarzlicht-3D-Minigolf spielen.
Ui.
Sehr abgefahren und sehr spaßig. Und da muss man mittlerweile noch nicht mal mehr selber zusammenrechnen auf so einem Papierzettel.
Das wird alles digital automatisch.
Das wird halt alles digital automatisch.
Fast. So, wir stehen jetzt hier vor der Nummer 5, Cluster von Emilia Neumann. Das hat auch was von einem Cluster, eine Verklumpung, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Verklumpung mit Spinnennetz, da habe ich, glaube ich, keine Meinung gerade zu. Also ja, geschweige denn, es ist halt so.
Es wirkt so ein bisschen, man kann erkennen, wo es herkommt. Da ist eine Form gegossen worden in eine verknäulte Hülle. Das sieht ganz interessant aus und natürlich die Zeit, die dann jetzt hier auch noch vergangen ist, hat da viel Dreck und Spinnenweben und Blätter angesammelt. Und eigenartige Texturen, ach, ich weiß auch nicht.
Ja, da ist ja auch so allerlei noch an, weiß ich nicht, sieht aus, als wäre da so ein noch Lochblech oder so mit eingearbeitet. Ja. Ach guck, da bin ich aber froh. Nicht jede Arbeit im Schlosspark erschließt sich direkt beim ersten Hinschauen. Na, guck mal, da sind wir ja doch nicht so blöd gewesen. Cluster ist eine solche Herausforderung. Handelt es sich hier um einen farbigen und strukturierten Betonbrocken, um schimmerndes Gestein? Ja. Emilia Neumann zeigt uns, wie Kunst auch sein kann. Rätselhaft, skurril, irritierend und unfertig.
Na dann.
Cluster ist das überraschende Ergebnis eines ihrer Abformungsprozesse. Ah, Punkt für dich. Wie zum Beispiel Autoteile vom Schrottplatz. Ah, Flugzeug im Anflug. Ja gut, aber dann erschließt es sich halt nicht. Bitteschön. Na,
immerhin. Ist ja auch schön, wenn es sich nicht erschließen muss. Aha.
Und das Witzige ist ja, wenn du denkst, das ist laut, ich habe mal auf eine Lärmschutzkarte der Stadt Köln geguckt und die haben die Zonen in verschiedene farbige Bereiche von weiß für ist nicht so schlimm wie und bis rot, du wohnst direkt neben der Landebahn eingeteilt. Ne? Und das hier ist eine weiße Zone.
Das ist eine weiße. Ja, hier ist es.
Da magst du dich nicht fragen, wie es anderswo laut sein kann.
Wir sitzen hier, stehen hier schräg gegenüber auf der anderen Rheinseite und sagen wir mal noch so einen knappen Kilometer südlich saßen wir vor einer Woche oder so, Tobi und ich. Und da sind die Flugzeuge im Minutentakt über uns weggeflogen, gefühlt. Da war aber auch der letzte Ferientag gerade.
Aha.
Und da war das tatsächlich noch mal viel lauter. Also da waren wir direkt in der Einflugschneise gesessen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier dann doch eher eine weiße Zone ist. So, weiße Zone, weiße Skulptur, nennt sich Diversity von Roland Höft, Nummer 9 im Katalog. So. Sieht ein bisschen aus wie ein weggeworfener großer Zigarettenstummel, nur als Quader. Nicht rund, sondern eckig.
Ja.
Ja.
Ja, wohl. Ich kann gerade keinen Bogen zur Diversität spannen, wenn ich vor einem viereckigen weißen Stück...
Fällt mir auch schwer. Es ist wie schon bei dem Cluster, man muss nicht alles verstehen. Manchmal kann Kunst auch einfach nur weg.
Ne, weg weiß ich nicht.
Weg nicht, aber die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Gehen wir mal darüber. Ja. Das sieht schon nach was anderem aus. Das sieht man aus, ob man was erkennen könnte an einem...
Bleiben wir gleich auch bei dem Mann da an der Parkbank stehen, der da schläft und reden
auch,
über ihn?
Der gehört auch mit zum Gesamtkunstwerk. Wir haben keine Ahnung, was das ist, weil das Kärtchen, das Schildchen ist abgefallen und verschwunden.
Aber es sieht sehr lustig aus. Ein dicker, glücklicher Mann liegt in einer kleinen Badewanne.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein dicker Buddha. Und sehr, wirkt sehr zufrieden und sehr vergnügt. Anatomisch vollständig? Nein, da fehlt was zwischen den Beinen.
Aber das ist ja normalerweise auch das Badewannenwasser.
Ja, wahrscheinlich. Wenn es jetzt viel geregnet hätte, und eigentlich hat es ja gestern geregnet, dann wäre das jetzt voll und würde das auch als Insektenbad, als Insektentränke dienen können. Ja.
Herr Müller-Lüdenscheid, die Ente bleibt in der Wanne.
Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Sowas hätte ich einen Garten bei mir aufstellen, um... Das ist wirklich... es ist genauso laut wie beim letzten Mal mit den Flugzeugen. Also das könnte man sich als Insektentränke bei heißem Wetter sehr schön vorstellen, weil da genügend kleine Wasserflächen vorauskommen und die Insekten können da dran rumkrabbeln, ohne zu ertrinken. Nur als Vogeltränke wäre da nicht genug Wasser drin.
Also das stimmt.
Das als Nutzkunstwerk.
Aber es macht gute Laune, ja, wenn man sich das anschaut.
So. Da haben wir eine rote Skulptur links von uns. Ein Kreis durchbrochen von einem Pfeil, von einer Strebe. Ich weiß nicht, wie es heißt. Hätten wir jetzt nachschauen können. Das ist bestimmt auch irgendwas. Vielleicht gehört es zur Diversität mit dazu, aber ich glaube nicht.
Das glaube ich auch nicht. Nee. Das ist was Eigenes. Aber
wir gehen mal rüber, dann können wir... oder gehen wir zu dem schlafenden Mann auf der Parkbank.
Ja. Aber ja, wir gehen an ihm vorbei.
Wir gehen an ihm vorbei.
Bleibt jetzt auch nicht vor ihm stehen.
Wir müssen, jetzt auch,
das ist aber
wir müssen auch nicht jedes einzelne Kunstwerk, weil dann sind wir dann wären wir morgen noch hier, wenn das wirklich so viele sind. Was steht hier auf der, so eine kleine Skulptur?
Guck mal, eine Arche ist das
bestimmt. Die Arche, das ist eine Arche.
Also, wäre jetzt mein Tipp.
Sieht ja danach aus. Ja.
Oh, hübsch. Aber ich mag den Park halt so gerne, ja, weil das hier so hübsch schattig ist und eigentlich, also bis auf Pokémon-Jäger, auch sehr schlecht besucht. Deswegen hat man hier immer seine Ruhe.
Ich hatte ja schon befürchtet, weil heute Wochenende ist, und dass es hier sehr voll wird und laut, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Und obwohl richtig schönes Parkwetter ist, hat man hier doch sehr viel Ruhe und Frieden. Eine Welle sehe ich hier rechts von uns. Ja, so eine wellige Skulptur, Stein, die Welle.
Kannst du dich noch? Ganz schlimm. Nee, meine erste Assoziation ist halt noch schlimmer. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Ich glaube, es war Tic-Tac-Toe. Und es ist in meinem Kopf auf immer.
Ich habe jetzt eher an Donauwelle oder sowas gedacht. Nee, gehen wir mal kurz zu dem Schaukelmännchen, das da im Baum hängt. Das möchte ich mir doch mal von vorne anschauen.
Ja, die sieht sehr hübsch aus.
Denn da hängt eine große Skulptur im Baum und schaukelt. Es sitzt auf einer Schaukel. Das gefällt mir. Hat was sehr Comichaftes. Ich muss das mal von verschiedenen Winkeln fotografieren.
Das Rot hat dicke, große Füße.
Und
dicke Finger.
Und schön
einen
viel
kleinen Kopf.
Moos schon dran. Man merkt, die Strukturen, die wachsen dann auch mit der Zeit. Mit. Durch die natürliche Abnutzung. Er hat so einen komischen Alien-Kopf. So einen Querbalken da, wo eigentlich die Ohren hin
sind. Ich dachte, das wären Zöpfe. Das vielleicht ist doch so eine Pippi Landstrumpf-Frisur.
Findest du? Ja, dann sind es Zöpfe. Es ist Emily. Dann sind es wahrscheinlich eher Zöpfe. Von Steph Adams, Nummer 11. Emily. Emily. Ja.
So, warte. Wir bewegen uns synchron durch den Park.
Gar nicht so einfach. Aber wir schaffen das. Wir hatten vor Jahren mal eine noch schwierigere Aufgabe. Da sind wir in Bonn am Rhein entlang spaziert, zu viert verbunden. Das war tatsächlich noch etwas komplizierter. Was steht denn da?
So, sitzt auf einer Schaukel im Schlosspark und schwingt hin und her. Das klingt nach einer Beschreibung einer normalen kindlichen Beschäftigung. Ist es auch.
Ja.
So. Extremitäten zu lang, die Finger etwas zu knubbelig, die Füße etwas zu groß, der Körper etwas zu unförmig. Wofür eigentlich? Es geht hier nicht um ein gängiges Schönheitsideal, sondern um die Idee einer Figur, die Idee eines Fantasiewesens, das bestens dazu geeignet erscheint, etwas Frohsinn und Emotionalität in der Welt zu verbreiten.
Wenn man jetzt gemein sein will, könnte man sagen, da hat einfach jemand das mit der Anatomie nicht richtig hingekriegt und macht da jetzt ein Konzept draus. Zumindest hätte ich das so im Studium so verkauft. Das
man muss es nur verkaufen wissen. Na, ich glaube ja, bis du soweit bist, hier irgendwie auszustellen und vielleicht gefragt zu werden, ob du hier ausstellen möchtest, dann hast du ja wahrscheinlich schon irgendwie was auf dem Kasten.
Ja, es ist gut möglich. Was dran. Nein, gefällt mir auch tatsächlich sehr gut. Also das ist schon...
Das macht tatsächlich gute Laune.
Das macht gute Laune. Die schaukelnde Emily. Emily, ist das nicht ein Lied von, ein Song von, wie heißt der? Green?
Was? Ich kenne Green Day.
Nicht Green, nee.
Aber die sind nicht dafür bekannt, Frauennamen als Songs zu haben.
Ja, nee, ganz sicher nicht.
Ich war vor 2 Wochen in der Körperweltenausstellung.
Boah, da kaufst du mich, da kann ich nicht
rein. Echt? Das ist mega interessant. Und die haben sich also nicht nur dazu verschrieben, einem so ein bisschen zu erklären, wie der Körper funktioniert und mit einem, naja, aber nicht ganz so krass erhobenen Zeigefinger so ein bisschen auch zu sagen, hier, guck mal, das ist eine Raucherlunge. Also, wenn du umfragen würdest, ich sag nur, hör auf zu rauchen und ähnliche Sachen. Ne? Oder hier, das ist irgendwie die Bauchspeicheldrüse und hier mit Insulin und Diabetes, ich sag nur, ne? So, mach was draus, wie du willst. Und die hatten nämlich dann auch eine kleine Sektion zum Thema Balance in deinem Leben zwischen Anspannung, Entspannung und so, ne? Also auch so ein bisschen auf die mentale Geschichte. Und um das zu demonstrieren, hatten sie nämlich auch Schaukeln aufgehängt, wo man sich dann hinsetzen konnte und eine Runde schaukeln, um wieder so ein bisschen Fröhlichkeit und Balance zu finden. Aber nicht ohne Warnschild. Und das Warnschild war nämlich, bitte gemäßigt schaukeln. Das ist in bitte nicht von Beckenrand springen ungefähr Niveau. Aber ich fand es irgendwie auch lustig, dass man den Leuten dann sagen muss, bitte gemäßigt schaukeln.
Bitte gemäßigt schaukeln, ja, das könnte man Emily auch empfehlen.
Na, hoffentlich nicht.
Bitte gemäßigt schaukeln. So, wo stehen wir denn hier? Das hat was Keltisches. Ein Monolith, so 1,80 Meter, 2 Meter groß, mehrkantig. Und an der einen Seite sind, ich würde mal sagen, eher pseudo-keltische Verschlingungen. Eingemeißelt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Schauen wir noch mal kurz drum herum gehen, ob es von der anderen Seite auch irgendwas gibt. Nein, grob verhauen von der anderen Seite.
Okay.
Nichts mehr, nur Brennnesseln.
Also, als erstes durch die Brennnesseln latscht.
Gehen wir jetzt wieder rückwärts zurück und gehen weiter.
Na, guck mal, da ist auch eine tanzende Figur auf dem Pfahl da oben. Manche der Kunstwerke sind so filigran, dass man dann die erstmal vom Weiten gar nicht sieht.
Ja, stimmt.
Aha. Eine Figur, die gleichzeitig 2 verschiedene Bewegungszustände zeigt.
Oh, das gefällt mir.
Einmal stehend, einmal tanzend.
Ja, das kann ich von hier gar nicht fotografieren. Ich glaube, da brauchen wir
eine Libelle jetzt auf der Hand. Gott, ist das idyllisch hier, meine Herren.
Es ist schon faszinierend. Das ist eine Frau, die tanzt. Eigentlich sind es entweder zwei Frauen, die tanzen, übereinander gelagert oder eine, wie du sagst, zwei verschiedene Posen übereinander. Also das hat was.
Ich glaube, wir müssen mit genügend
zum Fotografieren müssen wir auf die
andere. Ja, warte, guck mal hier. Wenn man nämlich nur den Himmel im Hintergrund hat, dann erkennt man auch die Figur.
Ich glaube, ich werde mich viel von deinen Fotos verwenden müssen. Das sieht besser aus.
Das ist so ein bisschen wie auf der Aachener Straße mit diesem Er trinkt, sie trinkt.
Ja,
da hast du ja auch die zwei Männchen
die beleuchtet gleichzeitig. Die alte Kölsch-Werbung, diese Leuchtwerbung.
Genau, als sie festgestellt haben, ah Mensch, wenn wir den Frauen jetzt auch erzählen, dass sie Bier trinken müssen, dann können wir ja noch mehr Geld verdienen.
Dann hat man aus
und
dem
so entstand, genau, so entstand überhaupt diese Werbung.
Eins der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich 99 nach Köln kam. Wie heißt das hier?
Der tanzende Wietruffmann, falls man es so ausspricht.
Mann? Okay, das ist ein Mann. Ja, stimmt. Von hier sieht es durchaus annähernd männlich aus. Von Uwe Jürgens, Nummer 13 im Katalog.
Das
mit den Nummern irgendwas bringt, weiß ich nicht. Aber
weiß man nicht. Dummerweise kommt man nicht an den QR-Code, weil das auch so von Brennnesseln voll umwachsen ist.
Dann gehen wir mal noch darüber. Da ist auch noch was sehr Interessantes. Also das hier ist eine Metallskulptur, der tanzende Wietruffmann. Und jetzt haben wir noch eine Metallskulptur. Das sind mehrere Ketten ineinander verschweißt, bilden eine Aufhängung und in einer großen Art Spindel befindet sich auch eine menschliche Figur. Mehrere Metallstreifen miteinander verschweißt. Sieht sehr interessant aus und sehr rätselhaft. Und wie es aussieht, schwingt die auch frei. Ich versuche mal, ob ich sie anstupsen
Ach
kann.
Ach so, stimmt.
Ja, guck mal.
Ja.
Ja, und dann
wenn man es ein bisschen.
Es rattert auch und schrappt unten am Boden lang, aber es schwingt frei.
Wie hieß es denn noch? Das Foucault'sche Pendel?
Das Foucault'sche Pendel, ja.
Das, ich meine, ich glaube, es ist nicht hoch genug, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, aber
das nicht. Der Boden ist zu uneben und bietet Widerstand, aber interessant. Nein, das ist wirklich wie so ein Nadelöhr ist, in der Mitte dieser Mensch drin steckt.
War das nicht auch der Autor von Der Name der Rose, der genau, das Foucault'sche Pendel geschrieben
genau,
hat?
Genau, Umberto Eco, Foucault'sches Pendel, Name der Rose, noch so verschiedene, Baudolino und so. Ja. So, mal schauen.
Ja, guck mal, da wo die Hunde sind.
Ja, wir haben hier alles, was links vom Weg ist, bislang auch selbiges liegen lassen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite des Wegs rüber. Da haben wir jetzt so einiges verpasst.
Vorsicht, Radfahrer. Aha. Oh, Radfahrer mit sehr viel Spaß an Muster. Gestreifte Hose, geblümte Satteltasche und Blätter am Hemd. Geil.
Toll. Wir geraten in eine Fotosession. Frau mit Hunden.
Okay. Ich komme auch nicht so. Also Dackel, Pudel, Dobermann. Und
Docke,
die anderen? Für andere?
Docke, das da hinten würde ich sagen, ist ein Basset. Und das ist so ein Scotch Terrier, der zweite von hinten, würde ich mal sagen. Und da hinten. Das sieht wie ein Spitz aus. Es sind weiße Skulpturen, also nicht Silhouetten, sondern quasi Linienzeichnungen in zweidimensionale Linienzeichnungen in Skulpturenform. Und das ist eine Gruppe Hunde, die von einem Menschen ausgeführt werden, ganz offensichtlich. Sieht deutlich nach einer Frau aus.
Ich glaube auch, die Hecke, die drumherum wächst, soll so ein bisschen sein wie so ein Rock, weißt du, so ein aufgebauschter
Rokoko. Ein Rokoko. Sag mal ganz schnell Rokoko-Kotte.
Das hat ja jetzt schon nicht funktioniert.
Wenn du das dreimal hintereinander schaffst,
kriegst du einen Schnaps.
Geil.
So.
Wenn du das machst, während das Flugzeug vorbeifliegt, dann hören wir das nicht im Beweis, dass genau. du es geschafft hast. Diese Skulptur da, die erinnert mich ganz stark an mein erstes Semester. Das sieht nämlich aus wie ein auseinandergeschnittenes, neu zusammengefügtes Y. Grüße an Andrea und all die anderen aus meinem Semester, die das jetzt vielleicht hören. Wir hatten bei uns im ersten Semester die Aufgabe in Typografie. Jeder und jede bekam einen Buchstaben. Ich hatte das Y. Und mit dem Buchstaben sollten wir dann verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel uns Worte aussuchen, die dann zu drucken. Oder den Buchstaben auseinanderzuschneiden und neu zusammenzusetzen, um neue Formen daraus zu schaffen. Und daraus dann wiederum eine Skulptur zu erschaffen. Und diese Skulptur dann irgendwo entweder mit Collagen in eine andere Umgebung setzen oder tatsächlich irgendwo positionieren und zu fotografieren. Und dieses blaue Dingsbums hier, das erinnert mich sehr an mein zerstörtes und neu aufgebautes Y. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt hier heißt. Aber meins war weiß.
Ich wage zu behaupten, weil da so ein Guckloch drin ist, in dieser anderen Stele, die ein paar Meter von unserem Y entfernt steht, dass das irgendwie zusammengehört.
Aha, Illusion.
Guck mal, es macht...
Toll. Super, wenn man hier durchschaut.
Also ich bin fürchterlich simpel zu beeindrucken.
Wahnsinn. Wenn man durch diese zwei Hände, zwischen den zwei Händen ist in dieser Stele ein Loch. Und wenn man durch dieses Loch durchschaut, dann sieht man dieses zusammengeschnittene, auseinandergeformte Y zu einem perfekten Dreieck. Und zwar zu einem... geometrisch unlogischen Dreieck.
Genau, das ist so ein M.C. Escher-Dreieck.
M.C. Escher-Dreieck. Sieht toll aus, musst du mal durchschauen. Es sieht echt, wow. Ich bin beeindruckt. Von der anderen Seite sah das natürlich tatsächlich nach erstmal gar nichts aus. Richtig, richtig geil. Oh. Und ich meine, es ist schon toll, dass man auf die Weise weiß, von welchem Punkt aus man das Ding anschauen muss. Hier quasi eine zweiteilige Skulptur zu erschaffen. Und diese weißen Hände, das sind wirklich Skulpturen von Händen, die auf dieser schwarzen Stele und der Mitte ist wie so ein kleines Bullseye mit einem ausgestanzten Loch. Und durch dieses Loch durchschauen sieht man wirklich perfekt diese eigentlich oben auseinanderklaffenden Balken sich optisch zu einer Illusion, zu einem geschlossenen Dreieck schließen. Also man sieht dann auch wirklich keine Lücke. Das ist echt toll gemacht. Muss man ehrlich sagen. Illusion von Thibaut Gangloff, Nummer 14, hier im Schlosspark Stammheim.
Die Hände sehen auch sehr realistisch aus. Ne? Ja. Also das sind ja, man sieht sogar hier die Adern und die Sehnen.
Die Falten an den Fingerknöcheln und die Fingernägel. Ja, ich nehme an, das sind Abgüsse wahrscheinlich. Doch, das ist jetzt mal Kunst, die mich beeindruckt, einfach weil sie clever ist. Clevere Sachen finde ich immer gut. So,
Dinge, die machen, dass ich mir clever vorkomme,
genau,
finde ich gut.
Genau.
Wo man sich anguckt und dann so, ich habe es verstanden, ich bin voll klug.
Also, K-L-U-K. Links haben wir eine Skulptur, die wie ein Mini-Kinderspielplatz aussieht. Rechts ist irgendein Holzgebilde, das wie eine übergroße Wäscheklammer aussieht. Und vor uns, und da gehen wir jetzt mal hin, ein Stück, das aussieht wie ein Stück Stadtmauer oder...
Wahrscheinlich von dem Schloss, das hier mal stand.
Das könnte ein Stück von das. Das wäre schön. Linda Cunningham Remnants, also Überbleibsel. Und Nummer 17, scan das mal. Wäre wahrscheinlich gut möglich, dass das wirklich von dem Stammheimer Schloss übrig geblieben ist. Auch von hier aus sieht das auch schön aus mit dieser Hundeskulptur. Da kann man erkennen, das ist tatsächlich eine Rokoko-Dame mit diesem Rokoko-Rock. Den sieht man jetzt hier gerade sehr schön.
So, hat ja ganz schön gedauert mit dem QR-Code-Scan. Ich fand es auch sehr spannend. Ich war vor kurzem auch in Bonn im LVR-Museum, was ich auch sehr empfehlen kann. untenrum Neandertal, obenrum eine Fotoausstellung und in der Mitte auch so ein bisschen Kunstgeschichte. Mhm. Und da hatten sie dann nämlich auch ein Ölgemälde von einem kleinen Mädchen in ihrem Rokokokleid und gegenüber aufgestellt eine Modepuppe und die einzelnen Teile der Kleidung, damit du halt lernen kannst, das konntest du dann halt selber rausrobben und ihr anziehen. Wie lang verdammt das nochmal dauert, den ganzen Walle-Kram übereinander zu ziehen?
Ja, man kann sich sowas heute gar nicht so vorstellen, wenn man sich so schnell einfach angezogen hat. Aber auch wenn man heute Cosplays sieht, beispielsweise auf so Fühlinger See, dieses Mittelalter-Spektakel, wie schnell so ein Cosplay angezogen ist. Und dann hatte ich mal einen Roman gelesen, wie heißt denn das? Das war ein Science-Fiction-Roman, ein Zeitreise-Roman, wo eine Gruppe zeitreisender Archäologen ins Mittelalter zurückgeworfen wird. Das ist Timeline, irgendwas mit Time, ist relativ bekannt aus den 90ern. Und in dem Roman, es könnte ein Crichton-Roman gewesen sein, ich sitze echt gerade nur versuch's aus dem Gedächtnis zurück, und da wird beschrieben, wie lange es gedauert hat im Mittelalter, einfach nur diese Klamotten, die so simpel aussehen, diese Strumpfhosen und diese Wämse und diese Gürtel anzulegen, wie unglaublich kompliziert das war. So diese Kleidung anzulegen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist eine größere Angelegenheit.
Moment, wenn du einmal an Karneval leicht angetrunken versucht hast, aus deiner Strumpfhose raus oder in die Strumpfhose reinzukommen, reden wir nochmal.
Ja, ich hatte auch schon an Karneval diverse, nicht ganz so schlau gewählte.
Es ist, die Sache mit den Strumpfhosen ist nicht einfacher geworden über
das
all die
stimmt,
Jahrhunderte.
Das ist wohl wahr. Ja, aber es sind wenigstens Strumpfhosen, die Bünder haben, die oben dehnbar sind, die nicht durch irgendetwas zusammengebunden werden müssen.
Was
sehen wir denn hier jetzt?
Was wir sehen, genau. Also wir sind nochmal zurück zu Linda Cunningham bei den Überbleibseln. Und sie erinnert an die Gewalt und Zerstörung der beiden Weltkriege zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es sind aber Ruinenfragmente aus Berlin in die Betonmasse eingelassen. Und die Bogenform nimmt die Architektur gotischer Spitzbögen auf. So.
Also haben wir doch das. Nicht das Schloss hier. Aber
nein.
Nicht schlecht.
Gut, dann
ja, es ist eher ein Stück Ruine.
Bevor uns hier die geführte Truppe folgt.
Oh ja, machen wir uns mal lieber aus dem Stau. Wir könnten uns so nach links in die Richtung schlagen, weil ich glaube, da kommt...
Da ist noch hier einmal das Ulrich-Haberland-Haus, damit man...
Ja, okay. Dann bleiben wir hier noch auf dem Hauptweg. Aha, links sehen wir einen Kindergeburtstag. Auch bunt mit lustigen Skulpturen in den Bäumen hängen, aber das ist weniger Kunst. Das ist
aber auch sehr schön
ist
und
auch
bunt.
Schön
und keiner muss weinen, das ist ein sehr friedlicher Kindergeburtstag.
Das ist wahr. Ui, ja, das hier ist also das Stammheimer Schloss, was wir jetzt hier
genau.
nicht sehen. Heilige Scheiße, was für ein scheißiger Betonklotz steht hier.
Das ist Architekturgeschichte und kein hässlicher Klotz.
Ach so, ja, ich verwechsel sowas immer. Warte mal, ich möchte mal ein Foto von der Architekturgeschichte machen. Das ist ja wunderschön. Ich bin total ergriffen.
Aber ich könnte mir, oder hässlicher Klotz, oder wenn du drin wohnst und einen hübschen Ausblick hast, ich wäre hier gerne Pensionärin gewesen.
Ja, ich bin ja nun jetzt bald auch Pensionär, Rentner gewissermaßen. Und hat mir, als du das vorhin gesagt hast, gedacht, ach, so schlecht wäre das jetzt hier nicht.
Ja, guck mal hier vorne mit der Terrasse.
Ja.
Das ist sehr hübsch. Also
und dem Stacheldraht oben auf dem Dach, der
wäre
das
dann
noch
ja
schöner.
Weg. Das, aber mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Hugh Hefner Bademantel und
ja,
Pfeife
ja,
morgens
ja,
die Angestellten begrüßen.
Wie ich morgens gerne mal in meinem Penthouse mich zeige und so. Ja, ja.
Ich glaube, das war schon sehr schick.
Ja, muss man
bin
sagen.
Ich bin halt nirgendwo an Fotos vorbeigekommen, wie das innen hätte mal aussehen können.
Ich glaube, im guten Zustand sah das tatsächlich mal alles sehr schick aus, sehr modern. Aber es ist halt wie halt so Bauten aus... Aus welcher Zeit stammt das in etwa?
Ich meine, es wären die 50er.
Ja. 50er Jahre Bauten altern halt einfach nicht so richtig gut, wenn die nicht gepflegt werden. Die sehen irgendwann schäbig aus. Aber man kann trotzdem immer noch mehr Eleganz darin erkennen als, was weiß ich, Sachen, die in den 80ern oder so gebaut sind. Also es ist... Es sind sehr viele, hier an dem Ende sind es geschwungene Formen und diese geschwungene Terrasse mit diesen geraden Dings. Naja, also lassen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier architektonisch irgendwas da dem abgewinnen kann. Wo stehen wir denn hier gerade in der
Torbogen? Wir stehen im Schlosstor. So. Und warte, wir müssen das ja so rumdrehen. Hier ist nämlich dann auch ein aus dem Foto genommenen Pärchen, was dann davor spazieren geht.
Aha.
Schloss mit Grafenpaar.
Schloss mit Grafenpaar. So ist das also.
Also so sah das vorher aus.
Ah.
Und dann steht sich das kurz kaputt und sieht so aus.
Okay. Das wäre mal ein Vorher-Nachher. Mach da mal ein Vorher-Nachher-Bild. Versuch mal beides.
Wir stehen schon wieder im Weg für die Gruppe hinter uns, ne?
Ja, wir sind auch gleich weg. Ich versuch beides ins Bild zu bringen. Ja, es sieht schon anders aus. Hier wurde dann tatsächlich so eine Gussform für dieses. Mach mal eben. Für diese Skulptur, das sind da Knochen mit drin? Oh mein Gott, das sind Knochen und Toten. Das sind menschliche Knochen mit drin.
Warst du noch nie in der Ursula-Kapelle, sag mal?
So, eben schnell aus dem Weg gehen. Nee, ich war tatsächlich noch nicht in der Ursula-Kapelle.
Das ist ja, St. Ursula ist da hinten in der Nähe vom Ebertplatz und vom Dom. Und da gibt es die Goldene Kammer zu Ehren der heiligen Ursula und ihrer 11.000 jungfräulichen Freundinnen. Und die ist komplett aus goldenen Knochen zusammengesetzt, die ganzen Muster.
Echt?
Und das sieht sehr abgefahren aus.
Ist mir bislang echt, das habe ich verpasst. Da muss ich mal rein. Sowas finde ich das, ja toll. Oh, lauter Silhouettenschnitte aus Metall. Entschuldigung, ich hätte nicht so abrupt zur Seite gehen sollen. Warte mal, ich möchte mal hier noch schnell ein Foto von dieser Menschengruppe machen. Der ist mein Handy. Macht jetzt nichts mit mir. Was ist. Könnte funktionieren, wenn es wollte, aber es will nicht. Nee.
Was ist eigentlich mit diesen Kirchenglocken im Hintergrund?
Ja, Gott.
Wird man das nachher hören?
Ja, das wird man hören, aber auf Kirchenglocken muss ich keine GEMA-Gebühren zahlen.
Ach so,
Wenn jetzt hier Leute mit ihrer Boombox spielen würden, dann hätten wir ein Problem. Lass uns das hier nochmal ein bisschen anschauen. Ich finde das ganz interessant. Das sind wirklich wie Scherenschnitte aus großen Metallplatten ausgeschnittene Skulpturen, Silhouetten von Menschen. Man hat nicht nur die ausgeschnittenen Formen, sondern auch die Form darum, also die freigelassene Form hier aufgestellt zu einer Gruppe. Und das gibt einen wirklich, wirklich schönen Effekt. Vielleicht kann man es hier von der Seite aus besser erkennen auf dem Foto. Aber wir sind ja auch eigentlich hier ein Audio-Podcast. Schön ist, wenn man durch einen dieser ausgeschnittenen Menschen die Gruppe, die Menschen in der Gruppe sieht, die da hinten gerade ihre Führung bekommen haben. Und von denen wir davon gelaufen sind. Und schau mal, da auch einer von den grünen Papageien ist auch mit ausgeschnitten.
Ja, da haben wir heute wirklich Glück. Die sind nämlich normalerweise sehr aktiv hier und hätten uns sonst in die Aufnahmen gekriegt.
Das macht jetzt nicht so viel.
Ich mag das auch total gerne, dass es einmal die ausgeschnittene Form noch da ist, aber dann die Teile, die sie ausgeschnitten haben, dann auch nochmal so dreidimensional links und rechts dazu gepackt wurden. Das ergibt nochmal eine ganz andere Geschichte.
Immer so im rechten Winkel an die ausgeschnittene Form, ja. Das ist tatsächlich sehr spannend. Was meinst du, was ist das hier? Ist das jemand, der mit seinem Hund Bockspringen spielt?
Ja, der Hund springt über seinen Rücken.
Ah ja, interessant.
Zirkuskünstler.
Jetzt
höre Akkordeon,
jetzt
oder?
Jetzt haben wir ein Problem. Das Akkordeon, von dem sollten wir weggehen. So, ab die Richtung. Was immer der spielt, dafür zahle ich keine GEMA-Gebühren.
Ja, er doch wahrscheinlich auch nicht. Muss man dann dass er irgendwie ein Melodie vor sich hin
das googelt? Das interessiert die GEMA überhaupt nicht.
Das ist ja verrückt.
Die erkennen nur die Melodie Also flüchten wir jetzt an irgendein Ende, wo wir den Akkordeonisten, Entschuldigung, nicht mehr hören können. Okay. Und das ist unwegsames Gelände.
In irgendeinem Dschungel wäre ich auch völlig aufgeschmissen.
querfällt ein, wie sie es gehört bei einer wilden Flucht.
Ach, guck mal, die oben auf diesem Baumstumpf, die Figuren.
Oh ja, da gehen wir mal rüber. Ich glaube, das sind wir weit genug weg. Und könnten vielleicht, wenn wir auf der anderen Seite stehen, dass wir den Akkordeonisten dann nicht hören.
Also ein abgestorbener Baumstamm, bestimmt 4-5 Meter hoch.
Ja.
Und man sieht ganz oben drei Figuren aus Metall.
Drahtgeflecht.
Und aus Drahtgeflecht. Und eine Figur klettert gerade hoch und ihr wird hochgeholfen. Ja. Sitzen hier die Menschen im Park. Es sieht halt aus wie ein Monet-Bild.
Ja, das stimmt.
Lichtflecken auf dem Boden.
Nur Bekleideter.
Wer weiß.
Ja, wer weiß. Ja, hier noch? Ist wieder die Rokoko-Dame. Mit der Hundekuppe. Wir gehen mal in die Richtung. Und da gehen jetzt rechts, lassen jetzt rechts die Rokoko-Kokotte an uns vorbei.
Ich denke sowieso nicht, dass wir alle 76 Skulpturen, die hier stehen, kommentieren können.
Nein, nein, das wäre.
Da müsste die geneigte Hörerschaft wohl mal selber vorbeikommen.
Ja. Wir können hier nur einen stichprobenhaften einen Blick geben.
Ah, guck, und man kann auch mit den Schildchen was über die Natur drumherum lernen.
Genau, hier stehen wir vor einer Roteiche. Roteichen haben also gezackte Blätter.
Das sind die mit den grünen Blättern, sag ich doch.
Die mit den grünen. Oh, Mensch, ich hab's doch gewusst, dass irgendwas grün da war. So, was haben wir denn hier für ein Steckelespark? Rote Hölzer stecken aufgestellt.
Die sind ja nur von einer Seite rot angemalt. Wenn man von außen drauf guckt, sind die Holzfarben. Und wenn man von innen nach außen schaut, sind die rot lackiert.
So ist das.
In 1, 2, 3, 4 konzentrischen Kreisen.
Ja. Und innen ist der Rasen auch nicht gemäht. Das gehört auch mit zum Kunstkonzept. So, jetzt muss ich mal da reingehen, dass wir uns nicht wie die Hunde an der Leine mit dem Mikrokabel drumherum wickeln. Ja, was sagt uns das? Ich weiß es nicht. Also als Labyrinth.
Untauglich.
Untauglich, man kann es so durchschauen. Ja, Mama, jetzt hör doch mal. Mama. Aber man könnte durchaus, wenn ich jetzt gerade die Kinder schreien höre, wäre mein erster Gedanke, hier kann man bestimmt toll im Kreis rumrennen und spielen. Aber wirklich, die benutzen diese Skulptur, die beiden kleinen Mädchen da drüben, wie ein Kinderspielzeug, ein Kinderspielplatz. Kunst hat also auch einen praktischen Nutzen. Wenn man Kind ist, hat man weniger Berührungsängste mit der Kunst. Ich wäre jetzt hier als Kind auch auf alles drauf geklettert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, das hoffe ich.
Ja.
Oh, guck mal, ich glaube, an dem Ding, da stand ich nämlich schon mal.
Ja?
Vielleicht schaffen wir da tatsächlich noch den musikalischen Bezug, weil zwischen den einzelnen Baumstümpfen, die hier reingestellt haben, waren mal Drähte gespannt und man konnte an denen zupfen und Musik machen.
Ah.
Aber
man sieht sogar man sieht die Kerben sogar noch, wo hier Drähte gespannt waren.
Da sind Drähte
gespannt.
Aufgespannt. Da kannst du jetzt mal.
Ich werde jetzt mal hier Musik machen und du darfst ein Foto von mir machen. Toll!
Warte.
Das ist klasse. Klingt so ein bisschen wie Orchesterprobe beim Einstimmen der Instrumente. Alles in Schissmoll. Das ist mein Lieblingston. Oh, das hat George Harrison was hier. Bing bong. Und das sind Holzstücke von Bäumen und Ästen, sehr naturbelassen, mit dicken, festen Schrauben und Drähten einfach drin gezogen, die hier Bassi, Resonanz, Körperklänge. Der ist nicht so toll. Was haben wir da noch?
Die sind ganz lose, die Saiten.
Die sind schon abgegangen, ja.
Die sind nicht mehr richtig gespannt. Ach, du meinst, man soll es von außen dran fletschen? Ah.
Sind noch mehr?
Nö.
Was war einmal. Da drüben?
Ich glaube, das ist auch eine Baumharfe, die du eben schon spieltest.
Baumharfe?
Naja, keine Ahnung. Ich finde, also das da hinten vor allem sieht halt aus wie eine Harfe.
Oh. Klingt gut. Toll. Damit sind wir ja echt wieder bei der klassischen Musik angekommen. Ja, ich meine, toll. Das ist eine Steigerung.
Das ist ein guter Sound.
Ja, Charles spielt ja nicht nur Mozart, sondern auch zum Teil etwas abwegigere Stücke, so wie zum Beispiel von Mahler die Kindertotenlieder. Und auch mal sind auch durchaus ein paar experimentelle Stücke dabei, wo man dann auch verstehen kann, dass nicht nur dem totalen Kunst- und Kulturbanausen, sondern auch anderen Leuten schnell den Spaß an der Musik vergehen kann. Das haben sie in der Serie halt auch immer ganz gut eingesetzt. Und die Kindertotenlieder von Mahler sind wirklich harter Tobak, die sind schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also da findet auch mein Verständnis für klassische Musik so
sein Ende.
Ja, nicht sein Ende, aber die Grenzen sind dann in Sicht. Ausgehöhlter Holzbaumstamm könnte man sich auch reinsetzen.
Kann man sich auch reinsetzen. Naja, Menschen mit kleinen Becken können sich ja reinsetzen, aber das geht doch.
Versuch das mal. Was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwas eingestellt. Jetzt hast du. Verdammt, mein Handy hat dir Hasenohren gegeben. Das wollte ich nicht. Was soll das denn jetzt?
Papi, was ist mit Hasi los?
Mann, irgendwas hat mein Foto. Sticker. Ich war irgendwie auf Sticker eingestellt. Warum? Ich will aber keinen Sticker. So ein Scheiß. Nein,
du kannst
weg.
Du kannst auch Hasenfotos von mir machen, das ist völlig okay.
Ich will aber keine Hasenfotos machen.
Willst du eins mit meiner Kamera machen? Da sind keine Hasenfotos.
Oh Mann, immerhin, mein Foto kann Sticker machen. Das ist ein sehr antikes Handy. Das ist so... Ja, und damit verließ uns die Technik. Ob es jetzt an den Hasenohren, an dem Kunstbanausentum der Hasenohren-Sticker auf dem Handy lag, dem sich einfach der ganze Kunstgenuss widersetzt hat. Ich meine, ja, es ist auch Kunst, es ist nur keine. Ich fürchte, dass es eher daran lag, dass wir es endgültig geschafft haben, die Kabel auseinanderzuziehen. Es jedenfalls waren die letzten 6 Minuten, mehr waren es dann auch nicht, leider unrettbar verloren. Da hat dann die Tonstörung zugeschlagen. Allerdings war, muss ich auch sagen, in den letzten 6 Minuten haben wir nicht mehr viel gemacht. Ihr habt noch einige Zupfklänge verpasst, aber man kann ja auch alles übertreiben an Musikgenuss. Charles Emerson Winchester hätte geweint vor Glück oder vor Verzweiflung, ob dieser... dieses Kunstbanausentums, aber viel kam jetzt tatsächlich nicht mehr, denn wir hatten ja schon gemerkt, die ganzen Park können wir unmöglich abklappern. Wir haben vielleicht ein Viertel der Skulpturen geschafft. Ob wir jetzt wirklich euch dadurch wirklich Kunstbeflissenheit rübergebracht haben, wahrscheinlich eher nicht. Oder ob ihr euch an unserem Kunstbanausentum erfreut habt, ob ihr überhaupt was davon gehabt habt, das weiß ich nicht. Das ist die große Frage. Bei solchen eher experimentellen Folgen ist das ja immer so ein bisschen die Frage, was bringt das? Vielleicht habt ihr auch einfach nur Lust dadurch bekommen, selber mal einen Skulpturenpark zu besuchen. Das gibt's ja nicht nur in Köln.
In Köln gibt es 2, wie gesagt. Falls ihr also mal nach Köln kommt oder aus Köln kommt, dann habt ihr jetzt zumindest einen Empfehlungstipp, eine Besichtigungsempfehlung, den Stammheimer Park am Rhein, rechtsrheinisch, oberhalb von Mülheim, oder vielleicht auch etwas zentraler gelegen, in der Nähe vom Zoo, linksrheinisch, gibt es auch noch einen Skulpturenpark. Vielleicht gibt es ja aber bei euch in eurer Gegend auch einen Skulpturenpark, könnt ihr ja auch mal hinschauen. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns auch davon zu berichten, Kommentare und so weiter. Kennt ihr www.der-sumpf.de, da gibt es Kommentare, kontakt@der-sumpf.de. Könnt ihr E-Mail schreiben oder auf Twix oder Facebook. Was ihr jetzt auch verpasst habt, war Feedback, aber hauptsächlich deshalb, weil ich die Briefe und Postkarten, die ich nämlich mittlerweile bekommen habe, an dem Tag leider auf der anderen Rheinseite hatte liegen lassen. Nicht auf der Wiese mit Tobi, sondern in meinem Wohnzimmer. Aber da ich mich die nächsten Tage nochmal mit Tobi auf der Wiese treffe, so denn das Wetter das zulässt, werden wir das nachholen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, nochmal Postkarten zu schreiben, auch wenn die Ferien nun doch fast überall schon so ziemlich vorbei sind. Ja, und da wir hier wirklich den Bogen gespannt haben, mit der Musik angefangen und mit der Musik aufgehört und unser Kunstbanausentum uns, wir haben den vitruvianischen Mann nicht erkannt. Das ist mir erst beim Schnitt aufgefallen, der tanzende Vitruvmann, das ist Leonardo da Vinci, mein Gott. Also damit es nicht noch peinlicher wird, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir hier an dieser Stelle abgebrochen haben. Ich bedanke mich jetzt bei euch sehr fürs Zuhören, dass ihr, falls ihr es bis zum Schluss durchgehalten habt, mal diese etwas andere Podcast-Folge aus diesem Podcast mitgemacht habt. Ist ja doch mal eine Abwechslung, nicht immer nur Filme und Serien. Ich hoffe aber auch, die MASH-Fans unter euch sind trotzdem mit meinem Exkurs über den guten Charles Emerson Winchester III. Auf ihre Kosten gekommen und demnächst gibt es auch wieder etwas mehr Popkulturelles. Das jetzt war der Ausflug in die Kultur, in den Sumpf der Kulturlosigkeit. Vielen Dank, dass ihr mit uns darin versunken seid. Im Namen von mir und Miranda, vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
Produktion des Podcast-Imperiums.